und jetzt für Gäste auf den Teller zu bringen.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen und der letzten Podcast-Folge hier in diesem Jahr beim SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi.
Und Jan-Peter, hallo.
Und schön, dass du heute wieder einschaltest. Und heute geht es um ein Thema, von dem ich gar keine Ahnung habe. Um was geht's, Jan-Peter?
Es ist doch erstmal sehr gut, wenn man über ein Thema spricht, von dem man keine Ahnung hat. Das ist ja eigentlich sehr journalistisch. Man lässt sich das dann von den Leuten, mit denen man spricht, erklären. Wir reden über Pairing, also das Zusammenspiel von Speisen und Getränken. Das ist jetzt ja kein brandneues Thema, aber wir sprechen über Cocktail-Pairing. Wir sprechen darüber mit Nicodemus und Elias vom Bon Vivant Cocktail Bistro in Berlin. Die haben nämlich ein Menü ausgearbeitet, bei dem die Speisen von Cocktails begleitet werden. Und das ist etwas, was es in der Form tatsächlich noch nicht so oft gibt. Und wie das funktioniert, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, wie Pairings überhaupt funktionieren und was ein Bon Vivant Cocktail Bistro ist, darüber sprechen wir mit den beiden heute.
Genau, kleiner Spoiler-Alarm. Die beiden machen es nicht ganz so einfach. Wir reden nämlich über auch noch vegetarisch-vegane Speisen, die mit Cocktails mit oder ohne Alkohol gepaart werden. Wer sich jetzt schon denkt, wow, darüber muss ich mehr erfahren, auf jeden Fall dranbleiben. Lass uns doch direkt reinspringen, oder?
Absolut.
Lieber Nico, lieber Elias, schön, dass ihr hier seid bei uns im SIP-Podcast.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch sprechen dürfen, mit dem Barchef und dem Küchenchef des Bon Vivant Cocktail Bistro in Berlin-Schöneberg. Und bevor wir gleich ein bisschen erzählen, was das eigentlich mit eurem Konzept auf sich hat und was ihr alles so dort treibt, wollen wir aber auch ein bisschen was über euch und eure Person im Anfangsbereich erstmal ein bisschen erzählen. Also Nicodemus, du bist in Wien in Österreich geboren und bist, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit dem dritten Lebensjahr Vegetarier. Ist das richtig?
Ja, genau. Habe im Kindergarten damit begonnen. Ich war ein sehr stures Kind.
Nice.
Und mir hat damals ein anderes Kind erzählt, dass da so viel Blut in Fleisch drin ist. Und das hat mich richtig geekelt. Und ich habe von einem Tag auf den anderen einfach kein Fleisch mehr gegessen. Meine Mutter konnte machen, was sie wollte. Und ich habe es einfach nicht mehr gegessen. Ja, okay. Bisschen ungewöhnlicher Grund, Vegetarier zu sein, aber ja.
Und das in dem Schnitzelland.
Genau, ja, in generell sehr fleischreiche Küche in Österreich.
Ja, absolut. Ja.
Du hast deine Ausbildung zum Koch im Le Méridien in Wien gemacht. Da hast du sicherlich noch die klassische Küche kennengelernt, ne? Noch nicht so eine rein vegetarische Küche, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, wenn man in Wien in einem Hotel lernt, macht man sehr viel Schnitzel, sehr viel Tafelspitz. Also all die ganzen Klassiker kommen da natürlich sehr viel vor. Ja, vegetarisch war kein besonders großes Thema in meiner Ausbildung.
Okay, das war dann bei den späteren Stationen natürlich ganz anders. Du warst im unter anderem in Berlin, dann im legendären Rheinstoff bei Daniel Achilles, im Le Faubourg bei René Klages und Sebastian Leier. Und 2021 bist du ins Bon Vivant gekommen und der Elias, der ist relativ zeitgleich mit dir, glaube ich, dort aufgeschlagen. Ist das richtig? Ihr seid fast gleichzeitig dort angefangen, ne?
Ich war 6 Wochen früher dran.
Ja, einen Monat Unterschied.
Okay. Elias, du bist in Göttingen geboren und hast in verschiedenen Göttinger Gastronomien gearbeitet. Zambesi zum Beispiel, Amavi, also so Restaurantkonzepte, die aber auch mit Bar waren. Hast dann die European Bartender School in Berlin besucht und dort dich zum Bartender fortgebildet. Warst unter anderem auf der schönen Insel Rügen in Göhren im Hotel Travel Charm. Und bist dann ins Bon Vivant gekommen. Und jetzt seid ihr dort beide einmal als Bar und einmal als Küchenchef tätig. Und jetzt ist der Name Bon Vivant schon so oft gefallen. Erzählt doch mal bitte, was ist denn eigentlich das Bon Vivant Cocktail Bistro?
Das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Es ist alles sehr viel gewachsen. Also es hat ja damit begonnen, Jules, unser Geschäftsführer, wollte ein vegetarisches Restaurant eröffnen. Und dadurch, dass er nicht so gerne Wein trinkt oder sich mit Wein nicht viel auskennt, aber aus der Clubszene kommt und deswegen schon gute Ahnung von Cocktails hat, kam halt dieses recht spezielle Konzept zusammen mit vegetarischer Küche und Cocktails dazu, was, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Und genau, was ist das Bon Vivant? Also ein vegetarisches Cocktailbistro. Wir machen Brunch unter der Woche und am Wochenende auch natürlich vegetarisch und Fine Dining am Abend. Dazu gibt es auch noch Cocktails und seit Neuestem auch noch Kochkurse. Also
läuft.
Das Bon Vivant ist sehr vieles.
Genau. Kochkurse macht ihr gleich nebenan im Studio 32, was ihr dieses Jahr eröffnet habt. Das Bon Vivant hat 2019 eröffnet. Also er hatte nur ein knappes Dreivierteljahr, bis dann erstmal wieder zugemacht werden musste, wie in so vielen Betrieben. Seid aber durch die Krise gut durchgekommen und habt seit diesem Jahr, das wollen wir an der Stelle auch natürlich erwähnen, einen Michelin-Stern. Ihr seid ein Sterne-Restaurant.
Ja.
Glückwunsch, mega.
Danke.
Passend dazu die Frage an euch beide, vielleicht nacheinander, lieber Elias. Wofür stehen deine Drinks? Sind sie in Anführungsstrichen die Begleitung zum Essen oder steckt da mehr dahinter?
Das ist unterschiedlich zu betrachten. Wir haben ja zwei verschiedene Karten, also auch bei den Drinks oder bei den Getränken insgesamt sind wir relativ breit aufgestellt. Wir haben zum einen natürlich einmal die Begleitung zu Nikos Küche. Da sehe ich mich tatsächlich ja schon sehr klassisch als Begleitung, wobei ja auch da immer gestritten wird, muss eine Begleitung in Anführungszeichen weniger sein als das Essen. Meiner Meinung nach weniger im Sinne von, es sollte nicht im Fokus stehen. Es muss deswegen ja nicht weniger gut sein. Und da richte ich mich komplett nach Nico und seinen Vorstellungen und habe da so bestimmte Aspekte, nach denen wir arbeiten. Zum Beispiel, dass die Gläser, die wir verwenden, relativ schlicht daherkommen oder dass wir keine Garnishes verwenden, weil ich einfach möchte, dass Nikos Tellersprache und die Optik zur Geltung kommen. Und alles, was wir irgendwie fancy machen wollen, wo wir Bock haben, ein bisschen rumzuspielen oder neue Sachen auszuprobieren, die Möglichkeit haben wir dann ja immer noch auf unserer eigenen Cocktailkarte, wo wir dann hinten raus sagen können, hey, übrigens, jetzt habt ihr Nikos fantastische Gerichte probieren können und die Begleitung dazu. Wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen irgendwie was anderes Spannendes probieren wollt, haben wir die eben auch noch. Und da ist eher so ein bisschen unsere Spielwiese, auf der wir dann auch toben können.
Das muss man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen auseinander ziselieren. Also ich war jetzt schon ein paar Mal bei euch, ich kenne das schon, aber also man muss ja klar unterscheiden zwischen der Cocktailkarte, ne? Ihr habt eine Bar, an der man sitzen kann, an der man ganz tolle Drinks bekommt. Man kann sich natürlich auch so an jedem Platz im Restaurant Cocktails bestellen. Aber wenn es darum geht, dass die Speisen begleitet werden sollen mit Cocktailbegleitung, dann ist das so, wie du gesagt hast, dann in etwas dezenteren Gefäßen und ohne auffällige Garnituren oder so, sondern dann ist man sozusagen ganz dicht bei dem Gericht. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, bei euch auf der Speisekarte werden ja die Cocktails direkt empfohlen, wo man in anderen Restaurants ja dann eher den Wein hat oder andere Getränke, geht ihr ja voll auf das Thema Cocktail. Jetzt habt ihr ja schon vorhin gesagt, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte heraus, dass euer Betreiber, der Jules, eine Affinität auch zu diesem Thema hat. Aber wie ist denn das bei den Gästen? Verstehen die das sofort, dass ihr also primär sozusagen wirklich eine Cocktailbegleitung empfiehlt?
Es ist auf jeden Fall sich immer wieder verändern. Dadurch, dass wir jetzt natürlich auch einen Michelin-Stern bekommen haben, hat sich auch das Klientel verändert. Wir haben immer wieder Leute, ich habe das vorhin schon mal in einem anderen Kontext erzählt, ich finde, wir als Bon Vivant fordern unsere Gäste an manchen Punkten immer wieder heraus. Zum einen machen wir natürlich vegetarisch-vegane Küche, was jetzt zwar vielleicht in Berlin mittlerweile cool ist, aber in weiten Teilen Deutschlands halt eben auch noch nicht. So, das heißt, wir haben auch einige Touristen, die zu uns kommen und sagen, oh, ihr habt ja gar kein Fleisch etc. Und da die Gäste abzuholen und zu sagen, hey, dann lass uns doch mal einen neuen Weg gehen, ist so ein bisschen der erste Step, wo wir sagen, okay, da fordern wir unsere Gäste heraus. Und der zweite Step ist dann an dem Punkt, wo wir sagen, übrigens haben wir gar keine klassische Weinbegleitung, wie man das vielleicht aus anderen Fine-Dining-Restaurants kennt, vor allem im Aspekt auf die Michelin-Sterne-Restaurants, sondern wir machen eine Art Getränkebegleitung, die stark angelehnt ist an Cocktails. Und das ist ganz oft so der zweite Step, wo die Leute sagen, das ist viel Neues auf einmal. Wir haben durchaus viele Gäste, die sagen, hey, da haben wir Bock drauf, das probieren wir aus, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Und wir haben aber auch einige Gäste, die sagen, hey, das ist uns too much. Und dann haben wir eben auch eine sehr klassische deutsche Weinkarte, wo wir natürlich auf Qualität und auch auf die ganzen ökologischen Aspekte dahinter achten, aber wo wir ein bisschen weniger experimentierfreudig sind, so dass jeder Gast, dem das ein bisschen zu viel ist mit der Cocktailbegleitung, auch die Möglichkeit hat, so einen sicheren Hafen zu haben, weil da eben auch Winzer dabei sind, die man in Deutschland halt so kennt.
Danke für die Info, Elias, mit der Cocktailbegleitung. Das interessiert mich nämlich tatsächlich jetzt auch gerade total. Ich habe mir nämlich vorgestellt, so wenn ich jetzt irgendwie abends essen gehe, ihr habt ja verschiedene Menüs, ne? Also auch von der Gängeanzahl. Und ich sage jetzt mal bewusst flapsig, knall mir da jetzt 7 Drinks rein. Dann kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es danach ja mir mehr als gut geht, in Anführungsstrichen. Wie würdest du denn eure Zielgruppe beschreiben, beziehungsweise ja, wer kommt zu euch und wieso?
Also tatsächlich kommen, glaube ich, ein paar Leute auch, weil wir sagen, hey, wir machen Cocktails und keinen Wein zum Essen. Aber natürlich, glaube ich, ist unser Klientel insgesamt tendenziell vor allem interessiert an vegetarischer Küche, an Regionalität, an nachhaltigem Arbeiten in der Gastronomie. Einige Gäste reagieren tatsächlich auch so wie du gerade. Hey, wenn ich jetzt aber 6 Drinks und 6 Gänge habe, dann bin ich doch nachher total besoffen. Und dann ist es einfach eine kleine Aufgabe für den Service, so zu erklären, hey, pass auf. Am Ende des Tages haben wir hier, glaube ich, sogar weniger als bei einer Weinbegleitung an Alkohol, weil wir es wirklich von vornherein sehr gut ausgetestet haben. Und wegen der Begleitung geht am Ende tatsächlich niemand betrunken heraus. Natürlich auch, weil wir wollen, dass hinterher noch Cocktails getrunken werden.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn das natürlich eine anekdotische Evidenz ist, ne? Aber wenn man euer Pairing macht, das ist sehr, sehr moderat. Das liegt auch daran, das sind jetzt ja keine Tumbler voller Alkohol oder voller Cocktails, sondern das sind ja relativ kleine Drinks, die es dazu gibt. Und auch teilweise ja wirklich sehr moderat gemixt. Das ist ja keine Negroni-Abwandlung, die man da die ganze Zeit bekommt, sondern wenn man sich mal eure Karte anschaut, dann gibt es zum Beispiel zum Kohlrabi vom Biolandhof Zielke mit Tanne, Holunder und schwarzem Apfel einen Doppelwacholder, also so eine Art deutschen Gin mit Holunder, Oolong-Tee und Fichte. Und ich finde, allein dieses Gericht, oder schauen wir uns noch mal ein zweites an, Laubporling von der Magdeburger Pilzmanufaktur mit Brunnenkresse, Brioche und Trüffel. Und dazu gibt's einen Drink aus Bourbon, Sherry und Shiitake. Also man sieht ja schon, es geht wirklich darum, so ein tolles Aromenspiel auf beiden Seiten zu erzeugen. So, jetzt habe ich viel geredet. Die Frage an euch wäre, wie geht ihr eigentlich, Nikodemus, Elias, an so eine Karte, an so ein Pairing heran? Also wie so ein Ablauf, dass ihr jetzt, wenn ihr eine neue Karte schreibt, ja so zueinander findet im Gericht und im Drink?
Ja, vielleicht fange ich da mal an, weil also meistens beginnt es auch bei mir, wenn ich ein Gericht von der Karte nehmen möchte, ein neues Gericht auf die Karte bringen, dann mache ich mir meistens einfach Gedanken, erstmal welche Aromen da zusammenpassen und sobald ich da so ein ungefähres Grundgerüst habe, wie das Gericht ausschauen könnte, was da dann alles dabei ist, auch an Konsistenzen, auch wenn ich so ein bisschen eine Vorstellung habe, ob es jetzt besonders schwer oder fettig wird, dann erzähle ich mal Elias, was die Grundaromen sind, die da wichtig sind. Und habe dann auch vielleicht schon ein bisschen eine Idee, ob er mit dem Getränk eher das ergänzen soll oder unterstützen soll, ob er vielleicht ein bisschen gegen irgendwas wirken soll, ob es jetzt, wenn es eine Vorspeise ist, vielleicht ein bisschen bitter sein soll, damit es ein bisschen aperitiven Charakter hat. Genau, meistens habe ich da schon eine ganz gute Vorstellung, in welche Richtung es gehen könnte und dann teile ich ihm das mal mit. Genau, dann arbeitet er eigentlich meistens schon einen Drink aus und ist meistens mit dem Drink schon fertig, bevor ich dann mit dem Gericht überhaupt fertig bin.
Ah, echt? Okay.
Ja, meistens ist das Gericht ein bisschen langwieriger auszuarbeiten als der Cocktail. Aber genau, und sobald ich dann mit dem Gericht fertig bin, probieren wir das einmal zusammen, dann wandeln wir wieder ein bisschen was beim Cocktail ab, sodass es dann wirklich perfekt stimmig dazu passt.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn du erst später fertig bist, dann muss man ja den Drink ja fast nochmal anpassen, oder? Weil
meistens passen wir ihn dann noch ein bisschen an, genau.
Ah, witzig. Jetzt klingen eure Kombis ja echt crazy. Mhm. Ist eure Zielgruppe dann genauso crazy? Also sind die dann so auch super neugierig oder verirren sich manchmal auch Leute bei euch rein, die das irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatten?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, wir sind schon, für Fine Dining Restaurants sind wir schon ein sehr junges, offenes Publikum. Also es liegt natürlich auch daran, dass wir vegetarisch sind. Also die ganz alten Steakesser kommen jetzt nicht zu uns, die ganz konservativen. Von unserem Konzept her aus natürlich schon ziehen wir ein anderes Publikum an. Aber trotzdem, also mit einem Michelin-Stern verwirren sich natürlich auch Leute bei uns hinein, die jetzt nicht wussten, was sie genau zu erwarten haben. Aber auch wenn die Kombis komisch klingen oder so ein bisschen ja extravagant oder dass man unerwartet klingen, es ist ja trotzdem immer harmonisch. Also ich glaube, dass kein Gericht wirklich schwierig ist. Also ich habe ja trotzdem den Anspruch, dass die Gerichte für allen Leuten schmecken sollen. Deswegen haben wir eigentlich nie ein Problem damit, auch wenn ältere Leute oder Leute, die vielleicht noch nie in ihrem Leben Tagetes, Laubporling, Tanne oder ähnliches gegessen haben, wenn die zu uns kommen, haben die noch nie ein Problem gehabt damit, dass ihnen nicht geschmeckt hätte oder ähnliches.
Mega cool. Schön, dass ihr das schafft, das so, sag ich mal, rüberzubringen. Bei Tagetes würde ich jetzt eher daran denken, pflanzt man das nicht eigentlich eher ein?
Ja, hier kennt man es als Balkonpflanze, aber schmeckt sehr lecker,
oder?
Fruchtig. Ja.
Wollte gerade sagen, das kenne ich doch nur vom Balkon. Wie ist denn das eigentlich? Aktuell ist ja so, dass die Sterne-Gastronomie es gar nicht so leicht hat. Also auch in Berlin gibt es ja gerade mehrere Zeitungsartikel von Gastronomen, die einfach sagen, Mensch, die Sterne-Küche leidet gerade unter der Inflation etc. pp. Auf der anderen Seite glaube ich schon daran, dass so kreative Konzepte wie ihr die Welt sehr, sehr stark bereichern. Wie nehmt ihr denn die aktuelle Situation wahr?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig für uns, weil wir eben so knapp vor diesen ganzen Krisen erst eröffnet hatten. Und also jetzt durch den Michelin-Stern natürlich auch noch mal einen Schub an Gästen bekommen haben. Deswegen, also wir haben keinen Vergleichswert zu davor. Wir haben 2019 aufgemacht, direkt in die Krise rein. Wir wissen nicht, wie gut es hätte laufen können 2017 oder so. Da haben wir einfach keine Zahlen. Natürlich, also wir merken schon auch was Gäste uns erzählen oder was uns andere Gastronomen erzählen. Also ich rede ja auch viel mit anderen Köchen. Man hört schon, dass es wirklich extrem schwer gerade ist fürs Fine Dining. Und auch wir merken, dass wir nicht immer voll sind. Also wir haben auch oft genug noch Plätze frei. Und ich glaube, also ohne dass ich es jetzt an unserem Restaurant genau sagen könnte, weil mir eben die Vergleichswerte fehlen, das ist wirklich gerade eine sehr, sehr schwierige Situation für die Berliner Gastronomie ist.
Ja, das kann ich bestätigen. Gestern kam, glaube ich, die Nachricht, dass ein weiteres Sterne-Restaurant schließen wird, das Cordo in Berlin, beziehungsweise man kann mal schauen, vielleicht wird es in anderer Form weitergeführt werden. Das weiß man nicht so genau. Das war jetzt aus dem Statement noch nicht so ganz genau zu entnehmen. Da wurde so ein bisschen noch ein Geheimnis gekrämert. Mal schauen. Ich hoffe, dass man es wiedersehen wird. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine herausfordernde Situation. Ich habe hier noch eine Geschichte, die ich unbedingt von euch wissen wollte. Tagetes ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Ihr seid ja nicht diejenigen, die quasi nur auf dem Großmarkt ihre Produkte beziehen oder so, sondern ihr geht ja auch wirklich, und das trifft sowohl für die Küche als auch für die Bar zu, in Wiesen und Parklandschaften, teilweise im Stadtgebiet oder Wälder, teilweise auch außerhalb von Berlin. Und ihr sourced dort selber. Warum macht ihr das?
Also einerseits ist es natürlich einfach spannend, Produkte auf der Karte zu haben, die Leute noch nicht kennen. Einfach spannende neue Komponente auf den Teller zu bringen, was ja auch dann Leute zu uns bringt, weil viele Menschen auch das mal essen wollen, was sie noch nie gegessen haben. Zweitens auch aus Nachhaltigkeit, weil die Produkte, die wir selber direkt vor der Haustür sammeln, hat am allerwenigsten CO2-Impact. Auch wenn man Bio-Zutaten kauft, dann muss dafür ja Ackerfläche gerodet werden, es muss angebaut werden. Das ist ja Natur, die weggemacht wird für Ackerfläche, auch für Biogemüse. Und wenn man in die Natur geht, nimmt man ja nur das, was sowieso in der Natur wächst. Deswegen ist auch die aller nachhaltigste Art zu essen. Und drittens, einfach weil es mir auch extrem Spaß macht. Also ich bin als kleines Kind immer mit meiner Oma oder mit meiner Mama schon im Wald oder in den Parks gewesen, habe dort Holunder gesammelt, Pilze gesammelt, Schlehen gesammelt, verschiedene Beeren. Und ich war immer als Kind schon in der Natur und habe das alles gemacht. Und deswegen passt es eigentlich sehr gut dazu, dass ich jetzt als Küchenchef die Möglichkeit habe, genau das Gleiche weiterhin zu machen und jetzt für Gäste auf den Teller zu bringen.
Habt ihr beide einen Geheimtipp? Also Elias, was ist zum Beispiel eine sehr hyperlokale Berliner Cocktailzutat, die ihr wirklich findet oder sammelt?
Was ich schon sehr gerne mache, was aber auch so ein bisschen von Nico kommt. Also Nico ist da schon so der Motor gewesen, was das selber Sammeln angeht. Wildkräuter auf jeden Fall, zum Beispiel getrocknet und dann als Sirup ausgekocht. Weil das einfach immer noch so eine geile Komplexität auch mitbringt und vielschichtiger ist als jetzt zum Beispiel ein klassischer Simple Syrup. Und Walnussblätter kann man auch sehr viel tatsächlich mitmachen.
Also wirklich vom Walnussbaum, die Blätter, die dann an Baum noch hängen oder die runtergefallen sind und die werden dann, was macht ihr dann da draus zum Beispiel?
Wir haben das jetzt noch nicht gemacht, aber viele andere haben das aktuell gemacht und ich bin auch gerade am Überlegen, ob das nicht zu einem neuen Drink passt, den ich gerade machen möchte. Man kann daraus zum Beispiel sehr geil eigene Bitters herstellen. Also für alle, die das nicht kennen, Bitters ist so ein bisschen das Salz und Pfeffer der Bar in flüssig. Man kann einfach noch so eine weitere Komponente in den Drink hineingeben und für ein bisschen Komplexität und genau Vielschichtigkeit sorgen.
Passt zum Beispiel sehr gut zu Drinks mit Bourbon, ne? Walnut Bitters.
Aber ich meine, auf so eine Idee muss man ja auch erstmal kommen, ne? Irgendein Walnussblatt auszukochen, so flapsig gesprochen. Wie kommt man auf so Ideen? Woher holt ihr euch eure Kreativität?
Bei mir hat es damit begonnen, dass ich vor 3-4 Jahren, als ich grüne Walnüsse gesammelt habe, um daraus schwarze Walnüsse zu machen. Also man kann ja die unreifen Walnüsse sammeln, einstechen, lange wässern und dann einlegen und das kann man dann zu Käse und Desserts essen. Genau, und als ich die gesammelt habe, habe ich immer wieder unabsichtlich so Walnussblätter zerrieben und einfach irgendwann gerochen, was für ein leckeres Aroma das hat. So fruchtig, so nach irgendwie so nach überreifen tropischen Früchten, ein bisschen nussig und habe dann einfach überlegt, was ich daraus machen kann und habe dann ein Eis damals draus gemacht vor 3-4 Jahren.
Also wirklich reiner Zufall?
Aber einfach Zufall, genau.
Das heißt, eure Kreativität kommt aus von eurer eigenen Neugier oder wie würdet ihr das sagen?
Ich glaube, es ist immer beides. Also zum einen waren ja schon viele, viele Leute vor uns kreativ. Und ich glaube, es wäre gelogen, wenn man nicht sagen würde, hey, man schaut sich mal Sache X oder Y von anderen ab, sei es jetzt von Köchinnen oder von anderen BartenderInnen oder ja, diversen Personen. Und was ich sehr schön finde in der Gastronomie, es gibt auch dieses das habe ich jetzt entwickelt, das teile ich nicht mit euch, also viel, viel seltener als früher. Es ist eher dieses, ich merke das ganz oft, ich schreibe, keine Ahnung, ich habe mal vor ganz, ganz langer Zeit ein Cordial aus der Little Link Bar in Köln geklaut und ich habe dem Inhaber geschrieben und meinte, ey, ich finde dein Cordial so geil, wenn das für dich okay wäre, ich würde es gerne 1:1 bei uns mit auf die Karte nehmen und schreibt, klar, super, freue ich mich drüber, hier ist das Rezept und das heißt, cool. Man kann, glaube ich, sehr viel voneinander lernen, das klingt ja so super plakativ, aber am Ende funktioniert es ja nur so. Jemand entwickelt was und vielleicht findet man seine eigene Abwandlung, die vielleicht zum eigenen Konzept nochmal besser passt. Sei es, dass man Safran durch irgendwie Wildkräuter im Cordial austauscht oder so. Aber an sich ist es immer ein sehr, ja, so ein Geben und Nehmen und das gefällt mir aktuell sehr, sehr gut in der Szene, weil aber, glaube ich, auch diese, wir sind nicht mehr in so einer Luxussituation, dass wir alles für uns behalten können und nichts mehr scheren müssen. und auch Marketing einfach viel, viel wichtiger geworden ist und auch über diese Marketing-Schiene halt Öffentlichkeit generiert werden muss.
Ja, und ich finde diesen Ansatz, also ich kenne das vor allen Dingen in der Bar-Szene, das sieht man ja immer mal häufiger auf Cocktailkarten, dass dann wirklich ein Cocktail mit der Nennung der Bar, die diesen Cocktail erfunden oder zuerst gemixt hat, so drauf ist. Das ist natürlich im Restaurantbereich eher seltener. Das hast du, also ich kenne selten irgendwie, dass es mir begegnet wäre, dass ein Restaurant irgendwie ein Gericht schickt, das aber irgendwie ein Signature-Dish aus einem anderen Restaurant ist. Also was ja auch mal ganz, ganz lustig eigentlich wäre. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Eigenheit der Bar-Szene. Was wir jetzt an dieser Stelle mal machen wollen, ist ein bisschen tiefer in das ganze Thema Pairing einsteigen. Also, ja, es gibt bei euch Getränke, Cocktails zum Beispiel, die Speisen begleiten. Aber wie entsteht das jetzt eigentlich genau? Was für Arten von Pairings gibt das eigentlich? Ich habe mir das im Vorfeld so ein bisschen, nur wir haben, als wir darüber ein bisschen so auch gebrainstormt haben, die Katharina und ich, haben uns das mal gedacht, so ist das eigentlich so ein bisschen wie beim, wenn man vorm Kleiderschrank steht und sich Klamotten anzieht? Also ich gehe heute ganz in Schwarz, so der so Berghain-Look, ne? Oder ja, Beerdigung. Cremefarben zum Beispiel, so Ton in Ton, ne? So verschiedene Nuancen von Cremefarben zum Beispiel. Arbeitet man sehr mit Kontrasten und Gegensätzen. Das nennt man, glaube ich, in der Modeszene Colorblocking.
Du Fashionista.
Ja, ich Fashionista. Ich habe nur geguckt, ich habe das zufälligerweise gefunden. Und oder halt jetzt sowas, will man Akzente setzen, ne? Also das leuchtend rote Tuch im Anzug oder so zum Beispiel. Ne? Also sind das so, kann man da Analogien finden oder wie funktioniert Pairing eigentlich?
Ich glaube, wenn Pairing wie der Kleiderschrank funktionieren würde, wäre ich nicht so gut in dem, was ich mache, wie ich bin. Also geil. Im Laden bin ich immer als der mit dem schlechtesten Modegeschmack. Nein, eigentlich bin ich nicht mit dem schlechtesten Modegeschmack.
Du hast wunderschöne bunte Hemden. Ich finde die ganz toll. Ganz tolle Hemden hast du.
Aber das ist ja immer nur Arbeitslook. Und mein privater Look besteht immer aus Hose und irgendeinem Hoodie von irgendeiner Getränkemarke. Und ich habe nicht mehr den schlechtesten Modegeschmack, sondern alle sagen immer, ich habe einfach gar keinen. Aber naja, so ein
schön.
So ein paar Vergleiche kann man, glaube ich, schon ziehen. Ich sag immer, es gibt 5 Wege zu pairen und witzigerweise fällt mir die 5. nie ein, wenn ich darüber rede. Aber natürlich kann man zum einen ein Gericht spiegeln, sprich, ich bringe ähnliche Komponenten oder vielleicht, was bei uns auch immer mal wieder passiert, identische Komponenten, die auch so im Gericht sich wiederfinden, sei es der selbstgemachte Holunderblütensirup im Gericht, in der Vinaigrette, ins Glas. Oder man macht so einen sogenannten Brückenschlag halt, so das würde ich sagen, an Spiegelung. Und das sorgt halt zum einen dafür, dass natürlich die Aromen nochmal ein bisschen verstärkt werden, dass das Ganze ein bisschen vollmundiger wird. Was dann natürlich dazu kommt, das sogenannte, wie du es gesagt hast, Colorblocking. Und das heißt, man setzt Kontraste. Also ein klassisches Beispiel ist, ich habe was sehr Fettiges, Käsehaltiges, so, wo ja schon im Käse selbst Komplexität, Cremigkeit und von allem sehr vieles, dass man das zum Beispiel eher mit was Trockenerem, etwas Säurehaltigerem entspiegelt, weil es dann einfach das Ganze noch ein bisschen auffrischt, so als Palate Cleanser auch dienen kann. Und genau da kann man eher mit Kontrasten arbeiten. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist ein kulturelles Pairing, sprich, was isst man in einer bestimmten Region oder in einem soziokulturellen Raum? Und was trinkt man dort? Und häufig findet man heraus, dass die Aromen sehr gut dann auch miteinander harmonieren. Gar nicht nur, weil man das irgendwie chemikalisch auseinandernimmt und sagt, ah ja, die Strukturen von beiden Produkten sind ähnlich oder harmonieren, sondern weil das aus einer kulturellen Sache herauskommt. Beispiel, weil immer relativ viel scharf gegessen wird, trinkt man immer milchige Produkte dazu. Das wäre zum Beispiel ein kulturelles Pairing, die aber häufig dann auch funktionieren. Oft aus einem Sinn heraus, also aus einer Nützlichkeit, die dann aber tatsächlich auch zu einer passenden Aromenkombination werden, weil sich das so etabliert hat, dass man sagt, hey, das passt zueinander und man sich auch daran gewöhnt, dass die Geschmäcker irgendwie zusammenpassen. Das ist oft ein sehr anderer Ansatz, aber einer, der mir gut gefällt, weil man auch spannende neue Kombinationen findet, wo man sagt, hey, da würde ich jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so drauf kommen. Und man tatsächlich ja auch aus anderen Kulturen Elemente dann in die eigene Stilistik einbringen kann und oft dann merkt, hey, das passt tatsächlich auch in anderen Kontexten. Und was ich auch gerne mache, ist, einen Gegenspieler zu haben, sprich Aromen zu haben, die jetzt auch mal miteinander arbeiten, so dass man vielleicht auch tatsächlich für eine Komplexität sorgt und für eine Auseinandersetzung mit dem, was man gerade genießt. Ja, das sind so Wege, mit denen ich gerne arbeite. Und was natürlich auch wichtig ist, wenn man in einer Menüfolge arbeitet, wie jetzt in 6 Gängen, dass man schon auch mit Steigerung arbeitet, weil vor allem, wenn man Alkohol trinkt, also Alkohol ist natürlich ein Geschmacksträger, aber je mehr Alkohol man trinkt, desto mehr trübt es natürlich auch die Sinne und Genuss wird nun mal von Sinnen geprägt, dass man mit Steigerung arbeitet. Das heißt, man muss auch an den Intensitäten arbeiten. Und was ich gerne mache, ist zum Beispiel vor dem Dessert nochmal mit einem Palate-Cleanser zu arbeiten. Sprich, ich brauche Kohlensäure und zu Beginn mag ich halt auch gerne mit Kohlensäure zu arbeiten, weil auch da einfach nochmal so ein bisschen der Mundraum durchgespült wird.
Kohlensäure ist ein gutes Stichwort. Ein sehr gutes Stichwort, weil wir haben, ihr kennt es vielleicht schon, wir haben ja in jeder Folge einen Call-In. Und der Call-In kommt diesmal von Nicole Klaus. Nicole Klaus ist Gastronomieberaterin, Publizistin und hat gerade ein Buch verfasst. Da geht es um das Thema Pairing und zwar vor allen Dingen im alkoholfreien Bereich. Das Buch heißt auch alkoholfrei. Das erscheint dieser Tage. Link packen wir in die Shownotes. Und Nicole hat uns für euch eine Frage mitgebracht.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo, jetzt war mich würde interessieren, zwei Dinge tatsächlich. Einerseits, haben eure passenden Drinks Kohlensäure oder nicht? Oder mischt ihr da? Kohlensäure bringt ja noch einen neuen Aspekt rein. Und dann würde mich interessieren, ob eure Drinks salzig sind oder süß oder so eher neutral bitter oder wie ihr es da handhabt. Vielen Dank.
Stille.
Zu Nicole muss ich erstmal sagen, ich habe auch einen sehr, sehr langen Chatverlauf mit Nicole. Und gerade als du gesagt hast, dass Nicole euer Call-In ist, ist mir eingefallen, dass die letzte Nachricht, die Nicole mir vor, glaube ich, 2 Wochen geschrieben hat, wann treffen wir uns denn jetzt, mit einem großen Lachsmiley und ich seitdem nicht drauf geantwortet habe, weil wir uns irgendwie auf der Prosit getroffen haben von der Markthalle 9 und seitdem eigentlich ein Projekt zusammen machen wollen. Aber so richtig sind wir zeitlich noch nicht dazu gekommen.
Na, ist doch ein schöner Reminder an dieser Stelle.
Um aber auf die Frage zu antworten. Na klar hat das Kohlensäure. Kohlensäure öffnet halt bestimmte Aromen auch nochmal. Also was ich immer gerne mache, ist zum Beispiel bestimmte Produkte, sei es ein Sirup, sei es ein Cordial, sei es eine Säurequelle wie ein Essig oder ein Vergü oder auch eine Spirituose, einfach nochmal mit ein bisschen Sodawasser toppen, weil man da noch einfach nochmal die Feinheiten rausbekommt, die man vielleicht vorher auch nicht gemerkt hat und oftmals auch nochmal unterscheiden kann, ist das eine gute Spirituose oder eine sehr gute Spirituose oder ist das vielleicht auch einfach, was gar nicht schlecht sein muss, eine Industrieware in dem Fall. Und genau, einfach auch zum Mundraum reinigen, also der sogenannte Palate Cleanser mag ich auch sehr gerne. Und zu der zweiten Frage, wie sind unsere Drinks eigentlich gebaut? Also meine Drinks sind in der Regel relativ gefällig, weil ich immer gerne mit so einer süße Säurebalance arbeite. Tatsächlich ein kleiner Einblick in meine Arbeit. Da will ich mich in den nächsten Jahren auch nochmal so ein bisschen weiterentwickeln und mal gucken, hey, wie komme ich eigentlich nochmal ein bisschen trockener oder kriege ich eigentlich eine süße Säurebalance auch in einem rein trockenen Bereich hin und mich da so ein bisschen vorantasten, um nicht zu einseitig zu werden. Aber natürlich achten wir auch immer wieder darauf, dass wir herbe, bittere Aromen haben. Und was die Salzigkeit angeht, Nico hat gerade ein neues Prädessert auf die Karte gebracht, obwohl Nico gar nicht will, dass man das Prädessert nennt, aber dazu kann er gleich selber was sagen. Und da arbeiten wir tatsächlich mit einer laktofermentierten Quitte, die auch einen relativ hohen Salzgehalt mitbringt. Und Salz ist auch wirklich in der Bar immer sehr zu empfehlen. Also Simple Syrup koche ich immer mit mindestens 5-6 Gramm Salz nochmal, weil man einfach damit jeden Drink wirklich nochmal ein bisschen mehr öffnet, was die Aromen angeht.
Ich denke mir gerade, wenn ich euch so zuhöre oder dir so zuhöre, ey, wie kommt man da drauf? Wie lernt man das? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass hier jemand die Podcast-Folge dann hört und sagt, ah Mensch, Pairing, damit möchte ich mich auch gerne beschäftigen. Ich stehe irgendwie ganz am Anfang, vielleicht noch irgendwie Wein oder irgendwie einen Saft oder so. Aber wie lernt man denn jetzt sowas? Also wie komme ich jetzt drauf, dass ich da Kohlensäure drauf packe und da nicht? Ne? Also als Beispiel, wie hast du das gelernt?
Also ich habe vorher ja nie Pairing gemacht, bevor ich nicht im Bourbon war. Ich habe dann im Bourbon angefangen und das Bourbon nennt sich Bourbon Cocktail Bistro. Und dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt aber ein Cocktailbistro sind, dann müssen wir doch, also es war das Erste, was mir eingefallen ist, müssen wir doch Cocktails zum Essen machen. Alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt aber noch Sharing Plates. Und zu Sharing Plates zu pairen ist, würde ich sagen, nahezu unmöglich. Und dann kam aber lustigerweise eben 4 oder 6 Wochen nach mir Nico dazu. Und Nico hat gesagt, ich habe überhaupt gar keine Lust auf Sharing Plates. Und ich war so, oh Gott, danke. Und dann war das eben eine sehr, sehr glückliche Fügung, dass Nico auch Menü schicken wollte und ich eben auch, damit ich dazu pairen kann. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich mit einigen wichtigen Sommeliers getroffen in Berlin und habe die gefragt, hey, ich bin ganz neu dabei, ganz jung, wollen wir mal spazieren gehen? Und tatsächlich haben sich einige wirklich bereit erklärt und haben gesagt, hey, lass uns zusammen spazieren gehen. Und mir dann erstmal von ihrer Arbeit erzählt. Und ich habe wirklich, sind wir teilweise 2 Stunden lang am Sonntag durch Prenzlberg gelaufen. Und ich habe denen nur zugehört, wie die ihre Arbeit machen. Und habe dann überlegt, hey, das sind ja alles Aspekte, die kann ich 1:1 dem Wein entnehmen und in meine Getränke hineingeben. Nur von der Struktur so. Da funktioniert Pairing eigentlich immer sehr, sehr ähnlich. Ja.
Kannst du das kurz erklären, was du damit meinst? Mit Struktur?
Naja, also zum einen, zum Beispiel, man fängt mit was Leichterem an. Hinten raus wird es ein bisschen stärker. Also selten ist ein Rotwein-Einstieg zu einem Wein-Pairing zum Beispiel. Oftmals ist es entweder ein Kabinett, der so eine animierende Säure hat, der nämlich auch nochmal den Mundraum vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Oder eben etwas Sparkling-mäßiges, was auch dieses Animierende hat. Also die Flüssigkeit im Mund ist ja essentiell dafür, was man schmeckt und wie man eben auch das Ganze wahrnimmt. Und das sind Aspekte, die sind unerheblich davon, ob du jetzt mit Wein arbeitest oder mit Cocktails. Und auch die Art des Pairings, also dass ich Spiegelung hinbekomme, sei es, wenn der Fond jetzt auf Rotweinbasis ist oder mit Rotwein abgelöscht oder dass starke Kräuternoten im Fokus stehen, dass ich mir einen Wein suche, der auch dieses kräuterige Vegetabile hat. Und das sind alles Aspekte, die kann man eben eigentlich fast 1:1 übernehmen. Und von daher war meine größte Hilfe, am Anfang einzusteigen, dass ich mich wirklich mit 4, 5 Sommeliers aus Berlin zusammengesetzt habe und gesagt habe, hey, erzählt mir doch mal ein bisschen. Und da war ich wirklich dankbar, dass die das auch alle so gemacht haben. Ich glaube, sonst hätte ich das auch so nicht direkt hinbekommen.
Also das ist immer schon ein guter Tipp auf jeden Fall, wenn man sich dieser Thematik nähern will, dann sollte man ja einfach mal in den Austausch treten mit Leuten, die im Getränkebereich begleiten und auch einfach ein bisschen da so die eigenen Kreativitäten ein bisschen forcieren, um einfach auch in Austausch und in Gespräch und dann im Experiment dann sich ein bisschen an die Thematik heranzunähern. Nico, Pairing und Nachhaltigkeit. Also ihr seid ja ein sehr nachhaltig arbeitendes Konzept. Ich habe auch schon 1-2 Mal hinter die Kulissen bei euch blicken dürfen. Habe auch schon mal eine Videoproduktion bei euch gemacht, wo wir wirklich das Letzte aus einem Brokkoli noch rausgeholt haben. Seitdem weiß ich, dass man mit dem Strunk im Brokkoli zum Beispiel noch einen ganz wunderbaren kleinen Salat machen kann, den ich früher mal weggeworfen habe. Wie geht ihr an diese ganze Thematik ran? Ich kann mir vorstellen, dass man wenn man so eng zwischen Bar und Küche und Bar zusammenarbeitet, halt auch guckt, dass man Dinge, die eine Seite nicht mehr braucht, auf der anderen Seite noch weiterverwendet. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also funktioniert bei jedem Gericht, aber ab und zu passiert das mal, dass wir in der Küche Abschnitte haben. Zum Beispiel jetzt bei der Quitte stechen wir so mit dem Parisiener Stecher runde Quittenkugeln aus und da bleibt halt relativ viel von der Quitte über. Und das können wir natürlich dann fermentieren und für die alkoholfreie Begleitung nehmen. Und so etwas passiert halt immer wieder auch, dass wir einfach, also manchmal auch gar nicht aus Nachhaltigkeitsaspekt her, sondern manchmal auch einfach, weil man dann so eine gewisse Synergie zwischen dem Cocktail und dem Essen erschafft. Wenn wir einfach zum Beispiel eine Vinaigrette auf Basis von einem Kombucha machen, dass wir den Kombucha dann auch der Bar zur Verfügung stellen, damit die da ihre Getränkebegleitung draus machen können. Und so gibt's da sowieso immer Synergien. Aber ja, auch oft tatsächlich so quasi der Abfall aus der Küche, unter Anführungszeichen, der dann entsaftet wird, fermentiert wird oder ähnliches, getrocknet wird und als Rim beim Cocktail noch drankommt. Ja, sowas gibt es sehr häufig bei uns.
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich jetzt gerade, wo du sagst, die Nachhaltigkeit hat ja 3 Dimensionen. Das ist ja die ökologische, die ökonomische und die soziale. Und eigentlich ist so ein Pairing, so wie ihr das macht, alle 3. Weil es ist ökologisch natürlich, dadurch, dass ihr Abfälle reduziert und Sachen weiterverwenden könnt. Es ist ökonomisch, nehme ich an, dadurch, dass ihr Sachen, die ihr nicht wegwerft und noch in Drinks oder andersrum verwenden könnt, ja auch dann ja die Kosten senken könnt, ne? Weil ihr nichts weiter, noch nicht was noch zusätzlich da kaufen müsst. Aber es ist ja auch eine soziale Dimension, weil es ja auch diesen Zusammenarbeit zwischen Küche und Bar dann nochmal ganz anders darstellt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass da bei euch die Schwingtür ein bisschen häufiger mal geht, also dass ihr einfach einen stärkeren Austausch habt, als es vielleicht in herkömmlichen Konzepten so ist?
Ja, das glaube ich schon auch. Also natürlich muss man dann viel mehr miteinander zusammenarbeiten, weil auch allein für die Produktion und für die Bestellung braucht natürlich die Bar sehr, sehr viele Sachen, die eigentlich aus der Küche kommen, die dann von mir bestellt werden, die wir dann zusammen gemeinsam nutzen. Da muss man natürlich viel zusammenarbeiten. Birgt auch viel Konfliktpotenzial, wenn da lagen noch 5 Quitten im Kühlhaus und die Küche dachte,
sind die jetzt?
Ich habe noch 5 Quitten, die Bar dachte noch, ich hatte 5 Quitten und irgendwann steht da einer ohne Quitten da. Also ist nicht immer nur schön, kann auch manchmal ganz schön nervig sein, aber im Endeffekt natürlich muss man da doch viel mehr miteinander kommunizieren.
Hm. Apropos kommunizieren, ihr habt ja eine ganze, ich sag mal, Kartei mit Pairings aufgebaut. Ne? Ihr müsst euch das nicht immer irgendwie just in time mal eben aus dem Ärmel schütteln. Wie viele Gerichte mit Drinks gepaart habt ihr denn in eurer Kartei?
Es sind, glaube ich, mittlerweile an die 40 verschiedenen Getränkebegleitungen, die wir gemacht haben. Also es ist echt schon einiges.
Krass. Euer Chef Jules hat letztens erst gesagt, es darf nie langweilig werden. Und ich denke, das ist auch das, was am Ende Kunden dann vielleicht bei euch auch zu Stammkunden macht, dass es immer irgendwas Neues gibt. Wie schafft man das? Ich meine, es ist ja nicht mal eben so einfach, ne, da ein neues Pairing rauszuschütteln.
Wir fahren halt immer sehr viele verschiedene Konzepte. Also nur weil ein Gast von uns ist, kennt er noch lange nicht das Bon Vivant. Du kannst zum Dinner kommen, du kannst nur als Bargast kommen, du kannst zum Brunch kommen, du kannst kommen, weil du Kunst machen möchtest, du kannst nur kommen, weil du was lernen möchtest, du kannst nur kommen, weil du mit deinem Junggesellenabschied bei uns einen Kochkurs machen möchtest. Also es sind derartig viele Aspekte, die uns, glaube ich, als Bon Vivant so unique machen, dass es wirklich lange braucht, um das ganzheitliche Erlebnis zu bekommen. Also ich glaube, man muss insgesamt 5-mal zu uns kommen, damit man vielleicht die gesamte Bon Vivant Experience einmal hatte. Und bis dahin ist die Karte von Nico auf jeden Fall schon einmal wieder ausgetauscht, sodass man von vorne wieder anfangen kann.
Kann ich nur bestätigen. Also ich war schon abends bei euch, ich war zum Brunch bei euch, ich war vor kurzem das erste Mal auch im Studio 32 zu so einem kleinen Kochkurs. Und ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt am Wochenende das nächste Mal bei euch bin, dass mich dann schon wieder eine ganz neue Welt erwartet und bin auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Alkoholfrei ist ja auch ein Thema bei euch. Also sowohl, dass es eure Menüs auch in komplett veganer Variante gibt, als auch, dass es die Drinks auch in komplett alkoholfreier Version gibt. Natürlich macht den Unterschied, aber ihr bietet einfach alles an. Funktionieren alkoholfreie Pairings anders als welche mit Alkohol vom Konzept her?
Ich finde, alkoholfreie Pairings funktionieren in meinem Fall tatsächlich sogar besser. Das liegt aber vielleicht auch einfach an meiner eigenen Faulheit. Also jetzt ein doofes Beispiel zu dem Kohlrabi, den wir vorhin besprochen hatten. Da wollten wir gerne was mit Wacholder machen. Und bei Alkohol denke ich direkt an drei Sachen. Das ist einmal Gin, das ist einmal Doppelwacholder und einer Genever. Und dann ist mein Gedankenprozess auch schon abgeschlossen. Wenn ich jetzt aber Wacholder in alkoholfrei verarbeiten möchte, dann kann ich diesen Gedankenprozess einfach nicht so schnell abschließen, sondern ich muss viel mehr Gedanken machen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und dieses mehr Gedanken investieren sorgt manchmal dafür, dass, wie ich finde, die alkoholfreie Begleitung sogar noch einen Tick näher an dem Gericht dran ist als die alkoholische Begleitung. Und der zweite Aspekt, der für mich eine alkoholfreie Begleitung je nach Stimmungslage, also es gibt manchmal Abende, da möchte ich essen und saufen, so, das ist auch okay. Aber wenn ich da bin, um Essen zu genießen, dann entscheide ich mich in der Regel für die alkoholfreie Getränkebegleitung. Einfach aus dem Grund, den wir auch schon angesprochen hatten. Wenn ich 8, 9 bis zu 14 Gänge esse und dazu 8, 9 oder 14 Gläser Wein trinke, dann ist spätestens ab Gang 6 meine Genusswahrnehmung einfach derartig reduziert, dass ich das schade finde.
Macht Sinn. Und ja, wie du schon sagst, ich kann mir das auch vorstellen, dass es wahrscheinlich sogar auch schwieriger ist, was Spannendes Alkoholfreies hinzubekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber schön, dass ihr es macht. Freut mich total, weil ich finde, also gerade hier in München, ja, kannst du froh sein, wenn du was ohne Alkohol bekommst, was dann auch kreativ ist. Das ist für mich zumindest hier sehr, sehr schwierig.
Ist das eigentlich auch im Kochen anders für dich, Nico? Wenn du ein Gericht kreierst, was ja eventuell auch alkoholfrei gepaart wird, ist das etwas, was dann schon so mitschwingt in der Art und Weise, wie du ein Gericht konzipierst? Oder ist das dadurch, dass es nachrangig ist, dass es der Drink immer erst im Nachgang entsteht, für dich nicht relevant?
Nein, also tatsächlich, darüber habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht bei der Findung vom Gericht. Für mich macht es wenig Unterschied, ob da jetzt Alkohol dazu getrunken wird oder nicht. Und wie gesagt, ja, meistens sind die alkoholfreien Drinks wirklich tatsächlich die spannenderen oder die noch ein bisschen kreativer sind. Aber ja, es macht für mich keinen Unterschied jetzt in der Küche bei der.
Aber jetzt grundsätzlich vielleicht nochmal, weil ich kann mir schon vorstellen, ihr macht das jetzt ja schon eine ganze Weile zusammen, wenn man so eng zusammenarbeitet, ne? Und also beides ja sozusagen frische Produkte sind, die entstehen, ne? Ist ja nicht die Flasche Wein, die jetzt aufgemacht wird zum Gericht. Das ist dann relativ klar, was dann passiert. Verändert das nicht auch den gesamten Arbeitsprozess? Also auch jetzt in der Küche, weil man also von Anfang an die Sache ranschaut, dass man sich so denkt, das ist ein Gericht, da könnte dann eventuell auch mal das und das dann als Getränk dann dazu passen, dass man das, diesen ganzen Schaffensprozess eines Genussmoments ganzheitlicher wahrnimmt? Kann das sein?
Ja, also ich glaube schon. Also es ist Oft versuche ich in der Küche noch, also ich denke mir, ich möchte da unbedingt noch irgendwie ein Aroma dabei haben. Sagen wir jetzt, keine Ahnung, ich möchte unbedingt, dass da noch Kardamom mit dem Dessert dabei ist. Mhm. Aber irgendwie macht es nirgends bei keiner Komponente so wirklich Sinn und irgendwie wird sie unbalanciert jedes Mal, wenn ich irgendwo Kardamom mit reinmache. Und dann denke ich mir irgendwann, ach, dann mache ich es halt ohne Kardamom. Aber dann habe ich halt noch quasi die Möglichkeit zu sagen, hey Elias, ich hätte richtig Bock auf Kardamom, mach mal bitte Kardamom. Dann kann man halt da es quasi noch als Satellit oder als Komponente des Gerichts außerhalb des Tellers sehen. Und ja, ganzheitlicher natürlich, dann arbeitet man ja auch noch mit der Bar noch intensiver zusammen und kann diesen kreativen Prozess auch auf zwei Leute aufteilen, dieses Finden eines neuen Gerichts, genau.
Cool. Wir hatten gerade schon über das Thema alkoholfrei gesprochen und ich habe gerade nochmal so in meinem Kopf drüber nachgedacht, wenn ich im Essen gehe und mir die alkoholfreie Auswahl anschaue, dann denke ich mir schon oft so, also da fehlt mir irgendwas, ne? Und wenn Leute in Deutschland vegetarische Gerichte hören, dann kommt ja oft so das Argument, oh nee, da fehlt mir das Fleisch. Ja, es ist ja irgendwie ähnlich, ne? Also alkoholfrei und vegetarisch oder sogar vegan, da haben Leute oft das Gefühl, die vermissen irgendwas. Wie kreiert ihr eure Drinks und Gerichte, dass das nicht passiert? Weil es geht ja.
Ja, also bei den Gerichten kann ich auf jeden Fall sagen, es gibt halt ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss. Also wenn du jetzt einfach wirklich nur langweilig marinierten Kohlrabi auf dem Teller machst, dann wirst du keine Menschen glücklich machen. Also du musst schon dafür schauen, dass man einerseits genug Umami drinnen hat, also intensive, kräftige Schmecker, dass man sich jetzt nicht davor scheut. Da einfach, also wir arbeiten viel mit fermentierten Produkten, also mit Misos, die wir auch selber machen, dass wir Sojasoßen auch selber machen, dass wir verschiedene Fermente herstellen, auch Milchsäurefermentationen. Und es sind halt meistens recht aufwendige Prozesse, die aber, finde ich, eine relative Ähnlichkeit haben zu dem, was man in der fleischlichen Küche hat mit Fonds. Also in der vegetarischen Küche gibt es kaum so schwierig, so aufwendig zu kochende Fonds, wie man es eben mit Fleisch machen kann, mit so Schüs, die dreifach angesetzt werden, wie man es in der Fleischküche hat. Das gibt es einfach im Vegetarischen nicht. Dafür haben wir diese aufwendigen Fermentationstechniken, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen, nämlich ein intensiver, kräftiger, tiefer Geschmack. Genau, das einerseits eben und andererseits auch, dass man die Makronährstoffe nicht vergisst. Also wenn du in einem Gericht das Protein rausstreichst, musst du halt irgendwo dafür etwas mehr Fett oder Kohlenhydrat oder Ähnliches dazu machen, damit das Mundgefühl trotzdem ein schönes ist. Und das hat jetzt nicht unbedingt mit Geschmack an sich zu tun, aber mit der Wahrnehmung von dem Gericht. Also der Mensch ist schon darauf trainiert, wahrzunehmen, sind da Makronährstoffe in dem Gericht drin, dann ist da irgendwas drin, was meinem Körper Energie gibt. Und wenn man quasi ein normales Fine Dining Gericht nimmt, wo jetzt vielleicht einfach nur Rind und rote Beete drauf ist, aber man nimmt das Rind weg und hat nur noch rote Beete,
dann fehlt was.
Da fehlt was, genau. Und da muss man dann halt mit emulgierten Fetten viel, also mit jetzt irgendwelchen Cremes, Pürees oder mit Kohlenhydraten auch, genau, das ein bisschen auffangen, damit es trotzdem so vollmundig und so glücklich macht einfach. Weil also Fett, Kohlenhydrate und Proteine, wenn man die isst, werden schon Glückshormone freigesetzt, die man bei einem Stück Kohlrabi jetzt nicht unbedingt hat.
Das ist ein geiler Satz einfach.
Absolut. Sehr schön, ja, sehr schön. Also ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge tollen Input von euch bekommen.
Oh yes.
Ich würde sagen, wir hätten noch viele, viele weitere Fragen zu stellen, aber vielleicht können wir so langsam auch auf die Zielgerade einbiegen. Vielleicht lasst uns noch mal einen kurzen Ausblick Bon Vivant 2024 machen. Was habt ihr euch für das kommende Jahr vorgenommen, auch speziell jetzt auf das Thema Pairing? Was ist da von euch noch zu erwarten?
Witzige Frage. Im Stand jetzt können wir dazu wirklich keinerlei Aussage treffen, weil es kann wirklich viel und nichts aktuell passieren. Wir sitzen wirklich aktuell tagtäglich stundenlang, und das trifft es ganz gut, stundenlang im Büro und philosophieren darüber, was wir 2024 machen. Es wird sich auf jeden Fall viel tun und viel entwickeln, vielleicht sogar noch mehr, als sich 2023 bei uns entwickelt hat. Aber wir können tatsächlich noch gar nicht so viel dazu sagen. Was wir, glaube ich, aber sagen können, ist, wir bleiben weiterhin vegan, vegetarisch. Wir werden weiterhin cocktailfokussiert arbeiten, mit Pairings arbeiten. Wir werden unserem regionalen, saisonalen, nachhaltigen Ansatz treu bleiben. Aber alles, was da drum passiert, muss man sich tatsächlich überraschen lassen.
Ja, ist ja nicht das Schlechteste.
Neugierig bleiben. Wir haben zum Schluss noch eine spannende Schnellfragerunde mitgebracht.
Die Schnellfragerunde.
Die erste Frage nämlich, die wir an euch beide stellen möchten, und das ist wirklich sehr, sehr passend, vor allem bei dir, Elias, wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Die erste Person, die mir einfällt, ist Angela Merkel, aber es ist super langweilig und weiß auch gar nicht, worüber ich mit dir reden würde.
Nico, wem würdest du denn gerne einen Drink ausgeben?
Ich hatte ein bisschen länger Zeit zu überlegen. Also ich glaube einfach in einem sehr bekannten Koch wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, Massimo Bodura, Heinz Zweitbauer, vielleicht aus Österreich. Ja.
Mhm. Machen wir gleich bei dir weiter, Nico. Wer hat dich inspiriert?
Ja, viele Menschen. Also natürlich viele Küchenchefs, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und aber auch bei mir viel Familien-Background. Also eben das ganze Sammeln kam ja bei mir aus der Familie. Genau, ich würde sagen, meine Oma, meine Mama, mein Papa auch, also alle Menschen, mit denen ich da als Kind durch die Natur gegangen bin, um da Kräuter, Blüten und Ähnliches zu sammeln.
Sehr schön. Elias, und wer hat dich inspiriert?
Bei mir war es, ohne dass sie viel dafür getan hat und ohne dass wir lange und viel zusammengearbeitet haben. Also da, wo ich jetzt bin, bin ich tatsächlich wegen Yvonne Rahm, der vorherigen Barchefin aus dem Bon Vivant, ohne dass wir, wie gesagt, jeder zusammengearbeitet haben.
Cool. Wie hat sie das geschafft?
Also sie hat die World Class gewonnen in Deutschland und die Bacardi Legacy war sie auch relativ weit. Und dann war ich in Göttingen und habe das gesehen und habe entschieden, ah krass, ich gehe glaube ich nach Berlin und fange bei Yvonne an zu arbeiten, um richtig, richtig viel zu lernen. Und dann bin ich ins Bon Vivant rein und dann hieß es ja, Yvonne ist gar nicht mehr da bei uns, aber wir suchen Barchef.
Kannst trotzdem bleiben.
Kann ich auch. Und hat bestimmt scheinbar.
Cool, das wusste ich auch noch nicht von der Geschichte.
So, Elias, und last but not least, was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Oh, Kopfhörer ohne Kabel.
Fühlt jeder.
Nico, was ist deine beste Erfindung unserer Zeit?
Ein guter Mixer, würde ich sagen.
Ein guter Mixer? Ja.
Ich habe letztens erst wieder einen Kochkurs gegeben. Für so eine Masterclass für jemanden, der einfach bei mir einen Kochkurs machen wollte. Und im Endeffekt bin ich drauf gekommen, ich hatte schon richtig Sorge, dass ich Werbung für unsere Mixerhersteller mache, weil ich einfach tausendmal gesagt habe, ey, kauf dir den, du brauchst den. Wenn du gut kochen willst, brauchst du einen guten Mixer. Ohne einen guten Mixer geht gar nichts in der Küche. Und ja, deswegen, ich glaube, ohne einen guten Mixer geht wirklich nichts in der Küche.
Okay. Ja, cool. Das sind doch tolle Inputs. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über das Bon Vivant Cocktail Bistro und seinen, ja, bisher wirklich einzigartiges Pairing zu sprechen. Ich denke, für die Leute da draußen gibt es eine Menge an Impulsen und Ideen, wie sie selber auch ihre Karten ein bisschen aufbauen.